Aus aktuellem Anlass möchte ich kurz erwähnen, dass wir uns in dieser Zeitschrift natürlich immer wieder und fortlaufend mit den aktuellen Entwicklungen und Kriegsaffären des Imperialismus befassen. Und das heißt für die aktuelle Zeit notgedrungen mit dem Krieg in der Ukraine und jetzt auch wieder mit der Situation im Nahen Osten. Und es gibt einige Artikel zu diesen beiden Affären und wer sich dafür interessiert, der kann am Büchertisch vorbeischauen und kriegt dann aktuelle und ältere Ausgaben der Zeitschrift Gegenstandpunkt empfohlen oder vielleicht sogar gleich mit auf den Weg. Ein anderes Thema, noch ein Thema, mit dem diese Zeitschrift sich regelmäßig quasi in jeder Ausgabe befasst, das ist die Lohnarbeit. Und die Einladung, der Einladungstext für heute Abend hat ja schon angekündigt, darum soll es heute gehen. Und ich habe mir vorgenommen, mal einen Blick auf die Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland zu werfen und euch sowas wie eine abweichende Bilanz vorzustellen und zur Diskussion zu stellen. Und zwar deswegen, weil man einerseits natürlich sagen kann, die Beschäftigungsverhältnisse im Land, die sind kein Geheimnis in dem Sinne, dass es Marxisten wie uns bräuchte, um darüber aufzuklären, was es überhaupt so alles gibt in Deutschland an Lohnverhältnissen. Sondern im Prinzip kann das jeder wissen, jedenfalls jeden, den das interessiert, der findet einschlägige Berichte auch in den bürgerlichen Medien und der wird sogar von einer investigativen, also von einer Abteilung investigativen Journalismus bedient, die kaum eine Schweinerei, die sich in der Arbeitswelt so abspielt, unerwähnt lässt. Bloß, wenn unser eins sich dann hinstellt und dazu sagt, na gut, so sehen sie also aus, die modernen Ausbeutungsverhältnisse des Kapitalismus in Deutschland. Und wenn man damit meint, man hätte eigentlich nur schlicht und einfach mal das Kind beim Namen genannt, dann wird man nicht verstanden. In der Regel ist es so, noch bevor jemand solche Sprüche als üble Nachrede über die deutsche soziale Marktwirtschaft begreift, als wie sie ja durchaus gemeint sind. Bevor jemand das begreift, erkennt er lieber denjenigen als etwas bescheuert, der sich auf die Art und Weise äußert. Also mit Floskeln wie Ausbeutung, Arbeiterklasse, Klassengegensatz, Kampf zwischen Lohnarbeit und Kapital, macht man sich heutzutage schlicht lächerlich. Man wird bemitleidet, wenn es ganz hart kommt. Und solche Sprüche haben also einen sehr geringen argumentativen Wert. Für abseitig befunden mit solchen guten alten Floskeln wird man vor allem mit Verweis darauf, dass die Welt doch heutzutage längst nicht mehr so schwarz-weiß oder so grau ist, wie der Zement in den Köpfen von ewig gestrigen weißen alten Marxisten. Denn die heutige Welt der Arbeitsgelegenheiten, die ist doch nicht grau, sondern die ist furchtbar bunt. Und das stimmt ja auch. Insofern, das Angebot, was ich jetzt ein bisschen durchgehen will, ist, werfen wir mal einen Blick auf diese schöne neue bunte Welt der Arbeitsgelegenheiten und Arbeitsverhältnisse im Land. Den Anfang möchte ich machen mit der sogenannten Plattformökonomie. Gar keine so kleine Abteilung der deutschen Arbeitsverhältnisse, aber auf jeden Fall ziemlich bunt und schrill, ziemlich modern und manch einer findet es sogar richtig cool, was da los ist. Und man muss ja wirklich sagen, weiter weg von der althergebrachten Vorstellung einer Arbeiterklasse kann man ja wirklich kaum sein, weil in dieser Plattformökonomie arbeiten Leute ganz frei und ganz individuell zu Zeitpunkten, die sie sich selber aussuchen können, sei es tagsüber, sei es am Wochenende oder auch mal nachts, wenn das besser passt. Das können sie in der Regel ganz bequem von zu Hause aus tun, am eigenen mobilen Endgerät, Laptop oder Handy. Und sie angeln sich im Internet oder auf den einschlägigen Handy-Apps Aufträge, und niemand außer ihnen selbst entscheidet, ob und welche Aufträge sie da eigentlich annehmen wollen und welche nicht. Sie sind also ganz ihr eigener Herr. Es gibt keinen Chef. Sie haben keinen Chef, wenn sie so arbeiten, sondern sie sind sozusagen ihr eigener Chef. Es gibt keinen Schichtplan, der sie in irgendwelche starren 9-to-5-Zwänge versetzt. Es gibt noch nicht mal einen Arbeitsvertrag. Was es allenfalls gibt, ist der Zwang, wenn sie sich bei dieser Plattform anmelden, an irgendeinem Punkt müssen sie dann auch mal ihre Steuernummer angeben. Eine erste Rückfrage daran, die vielleicht nicht so ganz in dieses Bild passt. Was wird da eigentlich gemacht? Also auffällig ist zunächst mal, dass die Aufgaben, die man da in solchen Mikro-Task-Plattformen gestellt bekommt, die sind in der Regel nicht bloß einfach zu ergattern, sondern die sind auch ungefähr so einfach, wie man sie kriegt, sind sie dann auch zu erledigen. Weil das kann doch jeder. Zum Beispiel einen Sprachschnipsel, den man von dem Programm vorgegeben kriegt, in die Computertastatur abtippen. Oder mit dem eigenen Handy rausgehen vor die Tür und Straßenschilder fotografieren. Oder auch mal sowas wie den Himmel bei Morgengrauen. Oder Schaufenster, Auslagen, solche Sachen. Vielleicht muss man auch Textschnipsel oder Bilder in vorher vorgegebene Schubladen einsortieren. Also dann muss man zum Beispiel entscheiden, ob auf dem Foto eine Katze oder ein Flugzeug zu sehen ist. Oder man muss kurze Textabsätze daraufhin unterscheiden, ob es sich um Antisemitismus handelt oder um sonstige Art von Hate Speech oder ob es mehr was Normales ist, sowas wie ein Backrezept oder so. Ja, und wozu ist das alles gut? Das Eigentümliche ist, das können ernstlich die Leute, die sich um solche Sachen kümmern, ziemlich oft selber gar nicht so leicht beantworten. Wofür ist das eigentlich gut, was sie da zu erledigen haben? Jetzt kann man sagen, gut, wer sich da rumtreibt, der will ja auch nur das Geld für den schnellen Klick. Alles andere geht ihnen ja wirklich nichts an. Und das stimmt auch. Also so Fragen wie die, was ist es eigentlich, was aus dieser Arbeit, aus dieser Teilarbeit, die er da erledigt für seinen Auftraggeber, was macht aus der überhaupt einen Beitrag zu einer im Gesamtergebnis irgendwie nützlichen Sache? Das ist einfach nicht sein Bier. Sondern das ist die Sache des Auftraggebers, der das in diese App ausgelagert hat. Und der Algorithmus dieser App bzw. dieser Plattform, der macht überhaupt aus diesen ganzen für sich genommen ziemlich seltsamen und ziemlich stupiden oder einfältigen Tätigkeiten, der Algorithmus macht aus denen in ihrer Zusammensetzung überhaupt irgendwas im Ergebnis Sinnvolles. Und sinnvoll heißt da in der Regel was Geschäftsnützliches, womit sich Geld verdienen lässt. Jetzt kann man das, was ich bisher erzählt habe, das kann man alles für banal und selbstverständlich halten. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, das ist es überhaupt nicht. Sondern was da zur Geltung kommt, auf etwas groteske Art zugegebenermaßen, das ist ein allgemeines Prinzip, Entschuldigung, was überhaupt alle Tätigkeiten im Kapitalismus kennzeichnet und bestimmt. Weil es nämlich so ist, dass das Produkt sämtlicher, jeglicher, nützlicher Arbeit im Kapitalismus das Eigentum des Unternehmers ist oder bildet, der diese Tätigkeiten verrichten lässt. Weil es also so ist, dass die tätige Arbeitskraft, der Nutzeffekt ihrer Arbeit wirklich nichts angeht. Deswegen geht diese Arbeitskraft, also den Arbeiter, auch die Frage einfach nichts an, wie dieser Nutzeffekt aus der Arbeit eigentlich genau zustande kommt. Weil wer in dieser Gesellschaft einer Arbeit nachgeht, einer solchen, der kriegt ja was dafür auf der anderen Seite, der kriegt ja eine Bezahlung dafür. Und diese Bezahlung und die Summe, die da bezahlt wird, die hat schlicht und ergreifend kein Verhältnis. Die hat nichts zu tun damit, welchen Nutzen, welchen geldwerten Nutzen die Arbeit, die da gemacht wird, eigentlich für denjenigen stiftet, der diese Arbeit in seinem Sinne verrichten lässt. Sondern mit dieser Geldsumme, die da bezahlt wird für Arbeit, ist mal als allererstes genau das geleistet. Derjenige, der diese Geldsumme bezahlt, der verschafft sich das Verfügungsrecht über die Tätigkeit desjenigen, den er da bezahlt hat. Und was diese Leute, was derjenige, diese Leute dann zu tun haben, wie also auch ihr arbeitsteiliger Zusammenhang im Konkreten ausfällt, einfach alles, was den Inhalt dieser Arbeit betrifft, dieser Tätigkeiten, das liegt damit schon in der Definitionshoheit des Unternehmens bzw. des Unternehmers. Insofern gehört die Arbeit den Arbeitskräften schon in dem Moment, wo sie eine Bezahlung dafür ausgehandelt haben, nicht mehr. Und es ist dieses allgemeine Prinzip von Lohnarbeit, was diesen etwas abseitigen Jobs im Clickworking ihren grotesken Charakter überhaupt verleiht. Der groteske Charakter dieser Tätigkeiten, der wird durchaus bemerkt und auch bemängelt. Der wird schöngeistig auch als sowas wie Sinnentleerung problematisiert in manchen Abteilungen der bürgerlichen Öffentlichkeit. Und dagegen möchte ich einfach das setzen. Was man da in Wahrheit vor sich hat, ist gar nichts anderes als dieses erzkapitalistische Grundgesetz, was in dem Fall zugegebenermaßen ziemlich perfektioniert, weiterentwickelt und umgesetzt ist. Eben bis zu dem Punkt, dass bei solchen Jobs der Mensch wirklich buchstäblich nicht mehr weiß, was er tut. Und das hat Konsequenzen. Erstens, die Arbeitskräfte, die Menschen, die sich um solche Tätigkeiten bewerben, die sind aus den genannten Gründen, also aus den Gründen der Einfachheit dieser Tätigkeit und aus dem Grund heraus, dass alles, was an dieser Arbeit dran ist, quasi vorgegeben ist durch die unbestechliche Objektivität einer App oder eines Auftragsprogramms. Die Leute, die für sowas in Frage kommen und sich um sowas kümmern möchten, die sind aus diesem Grund total austauschbar. so sehr, dass sich auf diesen Plattformen wirklich Leute aus aller Herren Länder tummeln, über jegliche Kultur- und Sprachbarriere hinweg. Zweitens, was daraus unmittelbar folgt, was auch kein Geheimnis ist, das ermöglicht den Auftraggebern natürlich entsprechend wenig für diese Aufgaben zu bezahlen. Weil die können sich ja sicher sein. Irgendwo werden sie schon immer genug Leute finden, die bereit sind, sowas im Zweifelsfall auch für weniger zu machen. Und so unterbieten sich diese Dienstkräfte auf diesen Plattformen, in dieser Abteilung der Ökonomie. So lassen die Unternehmer oder so sorgen sie dafür, dass diese Dienstkräfte sich wechselseitig unterbieten, sodass im Ergebnis oftmals pro Aufgabe oder pro Klick nur noch Bruchteile von Euros oder Cents übrig bleiben, bei denen es schon ein eigener kleiner Spaß ist, daraus überhaupt sowas wie einen Stundenlohn hochzurechnen. Drittens, dritte Konsequenz. In dieser Branche kommt ein traumhaftes Arbeitgeberideal zur Anwendung. Und zwar dieses, dass die Arbeitskräfte, die da tätig sind, voneinander richtiggehend getrennt, voneinander abgetrennt und entfremdet sind. Sie arbeiten zwar alle dem gleichen Zweck zu, das kann man auf jeden Fall sagen, wenn sie bei irgend so einer Plattform oder bei irgend so einem Unternehmen anschaffen. Sie arbeiten alle dem gleichen Zweck zu, aber sie, im Zweifelsfall kennen sie diesen Zweck ja noch nicht mal. Auf jeden Fall kennen sie einander gar nicht. Und dafür, das ist kein Zufall, das ist kein Unfall, sondern das ist ja durchaus bezweckt. Wie sie ihre Kollegen, wenn man mal so reden will, wie sie ihre Kollegen überhaupt kennenlernen und als was, das ist, die bilden in ihrer Gesamtheit sowas wie Leistungskennziffern, Zeitkennziffern oder Preiskennziffern, die in der App den Leuten entgegenscheinen und an denen sie sich zu bewähren haben oder abzuarbeiten haben. Also die Kollegen kennt man als anonymen Durchschnitt, was andere im Schnitt zu leisten bereit sind oder an Bezahlungen sich gefallen lassen. Von daher ist völlig klar, die Leute, die in diesen Abteilungen unterwegs sind, die können überhaupt nicht fraternisieren, sich austauschen, irgendeine Gemeinsamkeit feststellen, die sie vielleicht haben und als Belegschaft irgendwas fordern. Das ist da schon rein technisch unmöglich gemacht. Da zeigt sich jetzt also, das, was auf den ersten Blick überhaupt am allerwenigsten nach Klasse, nach Arbeiterklasse aussieht, das erweist sich auf den zweiten Blick schon als eine ziemlich perfektionierte, ziemlich weitgehende Umsetzung des arbeitgeberischen Ideals einer perfekt dienstbaren Mannschaft. Einer Mannschaft, für die man als Arbeitgeber zugleich überhaupt keine Verantwortung zu übernehmen braucht. Und es ist ja auch so, dass das gar nicht beschränkt bleibt auf diese Mikrotask-Plattformen, wo man irgendwas im Internet erledigt, sondern diese Art und Weise, die Belegschaft zu organisieren und die Arbeit aufzuteilen, die findet dann auch wiederum bei mehr analogen Tätigkeiten seine Anwendung. Ganz prominentes Beispiel sind diese Essenskuriere, die inzwischen durch jede größere und auch durch jede kleinere deutsche Stadt fahren im Fahrrad und Pizzen und sowas ausliefern. Da ist es auch so, dass findige Geschäftsleute dafür sorgen, dass die Fahrer, die da beschäftigt sind und die durch eine App orchestriert werden, in eine Konkurrenz zueinander treten, wo es um das Tempo der Auslieferung, die besten Routen und die besten Schichten geht. Und das stellt sich schon dadurch ein, dass die App einfach so programmiert ist und dass man beispielsweise für die schnellsten 10% der Fahrer sowas wie einen Bonus auslotet und für die, die immer am längsten brauchen, wo die Pizza dann schon kalt ist, wenn sie mal ankommt, was man ja als Kunde auch gerne rückmelden darf, die werden dann im Algorithmus einfach weiter nach hinten sortiert, sodass sie tendenziell keine Aufträge mehr kriegen. Also, was da zunächst mal als ein Angebot daherkommt, und es ist ja auch unbestreitbar eins, ein Angebot quasi an das eigene Bedürfnis, Geld zu verdienen, an den eigenen Materialismus, was ungefähr heißt, häng dich rein, dann verdienst du auch mehr. Du bist doch jung, du hast stramme Waden, du machst das mit links. Dann fühlen sich Leute angesprochen, die auch irgendwie von sich die Einschätzung haben, sie haben auch nicht so viel Angst im Straßenverkehr und so weiter. Und dann radeln sie drauf los. Was als dieses Angebot an solche Leute, die sagen, so, das kann ich doch, da verdiene ich mir jetzt was und ich mache es auch schnell, dann verdiene ich mehr. Was als dieses Angebot daherkommt, das garantiert diesen Leuten unterm Strich mal bilanzmäßig nur eins, nämlich dass diese Arbeit für sie selber ziemlich ruinös ausfällt, während auf der anderen Seite dieselbe Sache, dieselbe digitale Organisation von Arbeit sich als sehr lohnend fürs Geschäft erweist. Also auch da wird diese totale Vereinzelung der Arbeitskräfte hergestellt und nicht bloß hergestellt, sondern sogleich ausgenutzt und erweist sich als nützlich in dem Maße, wie die Unternehmerschaft darin vorankommt, an den Leuten sowas wie ihre Existenz als gemeinsamer Haufen, ihre Existenz als Klasse zu negieren und zu zerstören. Das ist gerade die Art und Weise, wie diese Arbeitskräfte immer weiter perfektioniert, zugerichtet werden auf die Bedürfnisse des Kapitals bzw. der Arbeitgeber. Und das Ideal heißt, nach Möglichkeit, die glückliche Perspektive ist, dass diese Leute dann wirklich nur noch flott gegeneinander austauschbare, gegeneinander ausspielbare, freie Individuen sind. Und ein anderes Wort dafür ist Konkurrenten. So gehören also die Licht- und Schattenseiten, die man aus Berichten über solche modernen Branchen kennt. Ich möchte betonen, so gehören sie zusammen. Die Lichtseite, das frei Verfügbare, das individuell Greifbare, das schnell Erledigbare. Und die Schattenseite, die natürlich niemand verschweigt und die ihr bestimmt jetzt nicht erst über mich erfahren habt, dass es da in puncto Bezahlung ziemlich prekär zugeht. Das ist gar nicht einfach Licht- und Schattenseite, sondern beides dokumentiert ein und dasselbe. Das ist gerade diese Freiheit, die sich als ein Mittel des Kapitals erweist. Das wäre jetzt mein erster Abschnitt, mein Angebot zu dieser Plattform. Und ich habe am Anfang vergessen zu sagen, das ist durchaus auf Diskussion berechnet und ich versuche mir auch Mühe zu geben, sowas wie Widerspruch oder Einspruch bei euch zu erzeugen. Und wenn es euch juckt, also wenn ihr Einwände habt oder auch Rückfragen, dann könnt ihr jederzeit einsteigen und dann schauen wir, wie wir miteinander klarkommen. Gibt es denn bisher irgendwas, sonst mache ich weiter. Okay, also ich fahre mal fort und es steht aber auch jedem frei, auch später auf vergangene Punkte nochmal zurückzukommen. Die zweite Abteilung, über die ich ein bisschen herziehen will, das ist der Niedriglohnsektor. Das ist eine ziemlich umfangreiche, die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, haben gesagt, 20-25% der Arbeitsverhältnisse in Deutschland fallen offiziell in diesen Sektor. Es ist eine ziemlich umfangreiche Abteilung der deutschen Arbeitswelt, in der es wirklich ebenfalls reichlich und zur Sache geht. Weil in diesen Sektor gehört nicht nur die ganze missratene Abteilung, über die ich gerade eben geredet habe, sondern auch klassischere Jobs, ganz und gar disparate Sachen wie Putzjobs, Kellner, Köchinnen und Köche, Friseurinnen und Friseure, Kassiererinnen, Pflegekräfte, Lkw-Fahrer, Hilfsarbeiter und so weiter. Viele dieser Tätigkeiten fallen auch offiziell in ein und dieselbe Schublade, nämlich die Schublade sogenannter prekärer Beschäftigung. Und der Begriff selber ist meiner Auffassung nach eigentlich schon eine halbe Ideologie. Weil man muss sich dann wirklich mal überlegen, ob man sagen kann, dass die in diesem Sektor üblichen Gepflogenheiten, klar, zwar sehr häufige bis massenhafte, aber doch Ausnahmen, Abweichungen von eigentlich geregelten Prinzipien darstellen, also einen Kontrast, also in diesem Sinne einen Kontrast zu sowas wie regulärer Beschäftigung darstellen, möchte ich zumindest mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Ich will auf zwei wesentliche Momente dieses Sektors aufmerksam machen. Zunächst noch eine Abgrenzung oder eine Negation, was in diesem Sektor offenbar nicht des Einigen gebannt ist oder was da offenbar nicht der Witz ist. Die Frage ist scheinbar nicht, um welche Tätigkeiten es sich eigentlich handelt. Die Frage ist also auch nicht, was muss man eigentlich wissen oder was muss man können, um solche Tätigkeiten ausüben zu können. Weil was das angeht, sind die Anforderungen ja wirklich ganz verschieden. Und da gelten manche der Jobs, die ich eben so aufgezählt habe, die gelten als unqualifiziert, die im Prinzip jeder machen kann, nach ein paar Tagen einlernen. Aber dazu gehören auch Jobs, wofür es glatt sowas wie eine abgeschlossene Berufsausbildung braucht oder vielleicht sogar einen Bachelorabschluss an der Uni oder an der Fachhochschule. Und schon allein das ist ja auch ein Hinweis darauf, bis wie weit rauf, bis wie weit hoch in das, was man als Regularität oder bessere Jobs kennt, dieser Niedriglohnsektor in Deutschland eigentlich reicht. Die erste Auffälligkeit an diesem Sektor, die ich einschlägig finde, ist die, dass es viele der Jobs, um die es da geht, auch oder manchmal sogar ausschließlich in einer Kleinausgabe gibt, was die Arbeitszeiten angeht. Und das ist ja durchaus ein Angebot. Nämlich für all diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer keine Vollzeitarbeit ergreifen wollen oder können. Für die gibt es dann das Angebot. Es gibt Minijobs. Da braucht man bloß 10 Stunden die Woche für hergeben und schon ist man dabei. Für 20 Euro die Woche aufwärts gibt es halbe Stellen, so wie es in jeder Wirtschaft den Seniorenteller gibt. Und die restliche Woche bleibt dann frei für Nebenbeschäftigungen bzw. für die eigentliche Hauptbeschäftigung des Menschen, wie zum Beispiel ein Studium oder die Instandhaltung von Haushalt und Kindern oder auch sowas wie die Pflege von Angehörigen. Jeder, wie er es braucht, könnte man also meinen. Zugleich ist klar, auch kein Geheimnis, gerade die Jobs, die als Angebot an so ein knappes Zeitbudget daherkommen, die haben in der Regel die Kehrseite, dass sie mit einer großen Unsicherheit, was die Beschäftigungssicherheit angeht, einhergehen und mit einer relativ großen Austauschbarkeit der Arbeitskräfte, die sich auf diesen Stellen tummeln. Oft sind solche Jobs auch von vornherein nur befristet ausgeschrieben und werden dann bestenfalls kettenmäßig immer weiter verlängert. Insofern ist schon klar, diese niedrigschwelligen Angebote, die sind nicht nur für die Angestellten, sondern auch für die Unternehmer, die solche Angebote stiften, ziemlich flexibel. Und was die Unternehmen angeht, die solche Angebote machen, unterbreiten, muss man ja auch sagen, das ist ja auch gerade der Witz an solchen Angeboten. Was machen die? Die nutzen sehr erfolgreich für sich den Bedarf von Leuten aus, die, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, keine Zeit für einen Vollzeitjob haben, an die man also als Unternehmer anders oder andernfalls auch gar nicht so ohne weiteres herankommen würde. Die fallen quasi aus dem Interessentenkreis für volle Stellen zu großen Teilen ja auch erstmal raus, diese Leute. Aber mit diesen kleinen Angeboten und halben Angeboten verschafft die Unternehmerschaft sich auf solche Leute Zugriff und erschließt sich damit ein ansonsten für sie unzugängliches, zusätzliches Menschenmaterial, wie zum Beispiel Studierende oder Mütter oder auch Rentner. Und das verschafft diesen Unternehmern ein Optimum an Freiheit und Flexibilität, Arbeitskräfte wirklich auch nur zu den Zeiten und auch nur so lange anzustellen, wie es für die Geschäftsrechnung jeweils nützlich und brauchbar ist. Die Konkurrenz der Arbeitskräfte, die auf die Art und Weise ja ausgeweitet, also verschärft wird, die sorgt dann in der Regel schon dafür, dass der Unternehmer sagen kann, ach, wenn nächstes Jahr um die Zeit wieder eine Auftragsspitze ist, dann werde ich schon wen finden, dann finde ich schon jemand Neues. Eine zweite Sache, über die es sich ein bisschen zu reden lohnt, oder über die ich jedenfalls reden will, betrifft die Lohnhöhe in diesem Sektor, der ja schon Niedriglohnsektor heißt, der ist ja schon danach benannt. In aller Regel wird da der gesetzliche Mindestlohn bezahlt. Oder ein Stundenlohn, der minimal oberhalb dieses gesetzlichen Mindestlohns liegt und sich an ihm orientiert. Auch hier liegt der Grund dafür, dass dort solche niedrigen Löhne bezahlt werden. Der liegt erstmal ganz plump in dem Prinzip der Bezahlung, der jeder Unternehmer grundsätzlich folgt. Das Credo heißt nämlich einfach, man möchte so wenig wie möglich bzw. nur so viel wie wirklich nötig ist bezahlen, um sich auf die entsprechenden Leute den Zugriff zu sichern, um seine Stellen zu besetzen. Das ist schon das ganze erschöpfende allgemeine Prinzip der Lohnzahlung im Kapitalismus. Und warum es jetzt so ist, dass in dieser Abteilung des Arbeitsmarktes mehr als das, was der Gesetzgeber unbedingt vorschreibt, dann aus diesem Grund auch einfach gar nicht angeboten werden muss, gar nicht bezahlt werden muss. Das, denke ich, sollte bis hierher eigentlich klar geworden sein. Mehr müssen Arbeitgeber in diesem Sektor halt einfach nicht anbieten. Mehr müssen sie nicht latzen, wenn sie sich an einer dermaßen breiten Auswahl an Interessenten bedienen können. Und diese bequeme Lage, diese für Arbeitgeber bequeme Lage, die gibt es dann sogar auch in Jobs, also die gibt es nicht nur in der Welt der Teilzeit, sondern die gibt es dann auch in den Jobs, wo volle Stellen üblicher sind und wo voll gearbeitet wird. Offenkundig ist es auch da so, dass da massenhaft Leute leicht zu finden und entsprechend leicht auszutauschen sind. Und es ist überdies so, die Arbeitgeberschaft, die sieht sich gerade durch den Mindestlohn zu dieser Praxis auch berechtigt. Weil sie hält sich ja an Recht und Gesetz. Also wenn sie mehr als das, was innerhalb der Grenzen der Legalität in Deutschland zulässig ist, pro Stunde, gar nicht zahlen müssen, dann brauchen sie das auch nicht. Dann brauchen sie das gerechterweise auch nicht zu tun und dann ist jeder Euro, mit dem sie oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns liegen, klappt sowas wie eine Gunst, die das Arbeiten bei ihnen zu einem super Angebot macht. Und viele Stellenausschreibungen in diesem Sektor lesen sich auch entsprechend. Bei uns gibt es Mindestlohn plus 2 Euro die Stunde zum Beispiel. Das dokumentiert natürlich in der Sache, das ist ein eindrückliches Dokument der Macht der Arbeitgeber, dass sie so frei sind in der Lohnfrage. Dass sie wirklich nur noch die letzte Untergrenze, die der Gesetzgeber mal eingezogen hat, quasi beachten müssen und sie ansonsten freie Bahn haben. Also das ist ein Dokument der Macht von Arbeitgebern gegenüber der Arbeitnehmerschaft, wenn die Löhne so aussehen. Es kommt aber noch was hinzu, jedenfalls bei dieser Teilzeitgeschichte. Also zu der Macht der Arbeitgeber kommt noch ein subjektives Moment hinzu auf Seiten derer, die sich um solche Verdienstgelegenheiten kümmern. Die selber, wenn sie auf der Suche nach einem Nebenverdienst sind, nach einem Nebenjob sind, dann messen diese Leute ja selber das, was sie da an Verdienst angeboten kriegen, gar nicht daran, dass es wirklich ein ganzes Leben für sie finanzieren können muss. Es soll halt ein Nebenverdienst sein. Studentenjobs zum Beispiel. Klar, da stehen die Studierenden auf dem Standpunkt, das ist ein scheinbar nötiger, aber ein Nebenerwerb zu dem, dass man eigentlich erstens was anderes tut und zweitens eigentlich auch noch eine andere Einkommensquelle als junger Mensch hat, sei es BAföG oder sei es die Kohle von den Eltern, wenn man sich mit denen noch nicht verscherzt hat. Und denen ist auch klar, sie wollen ja gar nicht ewig in diesem Nebenjob bleiben. Die sagen ja nicht, ich werde mal Kellner, sondern die kellnern, um sich ihr Studium zu finanzieren, damit sie dann später mal was Besseres werden. Und relativ analog ist es auch bei Frauen und Müttern. Ja, sind die Einwohner des Kapitalismus genauso konservativ wie der Kapitalismus selber. Es ist halt immer noch so, dass in einer Familie, wo es also die Eltern und eins oder mehrere Kinder gibt, in der Regel der Mann der Hauptverdiener ist, der eine Vollzeitstelle hat. Und wenn die Familie dann auf den Trichter kommt, irgendwann muss die Frau dann auch wieder mithelfen beim Einkommen. um das Einkommen des Mannes, also um das Haupteinkommen aufzubessern, damit es für die ganze Familie reicht. Dann ist auch da der Maßstab, an dem die Bezahlung von diesen Nebenjobs gemessen wird, auch subjektiv eben der Zuverdienst, Aufbessern der Haushaltskasse. Und so weiter. Bei anderen sozialen Figuren gilt Ähnliches, aber das muss ich jetzt, glaube ich, nicht weiter ausführen. Jetzt gibt es natürlich auch noch Leute, die haben das Problem, die sitzen auf solchen Stellen, für die müssen aber wirklich den Maßstab anlegen, das muss ihnen ein ganzes Leben finanzieren. Die gibt es ja auch, diese Menschen. Was heißt das jetzt für die? Erstens heißt das für die nichts Gutes und zweitens nur, dass sie, und jetzt achtet auf meine Wortwahl, dass sie dieser Teilzeitfalle, in der sich, wie man immer wieder liest, irgendwie etliche Leute tummeln, dass sie der möglichst versuchen müssen zu entkommen und zu entgehen. Und dass es etliche Leute gibt, die zwar den Willen dazu haben, sogar mehr zu arbeiten, um mehr zu verdienen, die das aber gar nicht können, das beweist für mich nochmal, dass es einfach nicht die Wahrheit ist, dass es solche Arbeitsgelegenheiten, diese Angebote, dass es die wegen des Bedarfs, den irgendwelche Leute an solchen Angeboten haben, gibt. Also wieder von wegen Chance und Risiko. Sondern solche Verdienstangebote sind die Gelegenheit und das Mittel von Unternehmern, sich günstig und ohne große Bindungskraft mit austauschbarem Arbeitsmaterial, Arbeitskräften einzusetzen. Diese beiden Elemente, also der relativ freie Zugriff auf Arbeitskraft und das Prinzip so wenig Lohn wie nötig, diese beiden Elemente, die den Niedriglohnsektor so dem so seinen Charakter verleihen, seinen Stempel aufdrücken, die sind ja auch hier wieder nur deswegen überhaupt so stilbildend wirksam, weil da ein allgemeines Kapitalinteresse, ein allgemeiner Anspruch von Arbeitgebern, der im Prinzip immer und überall waltet, sein günstiges Material vorfindet. Ein Material, was er im Übrigen selber mitherstellt. Aber gut, wem sage ich das? Dass prekär heutzutage halt das neue Normal ist, das weiß ja auch irgendwie jeder. Bloß, dann lohnt es sich auch, wenn man sich mal fragt und Rechenschaft darüber ablegt, woran das eigentlich liegt. Würde ich gern noch, das gehört jetzt auch noch zu diesem Kapitelchen, ich würde gern noch ein paar Worte verlieren über die Unterabteilung Pflegekräfte, Pflegehelfer, Krankenschwestern und so weiter.
Eine Frage dazu?
Ja, bitte.
Wenn man das mal über die Zeit betrachtet, also wenn man sagt, wie war das denn vor 20 Jahren, ne? Dann gab es ja eine Zeit, die ist noch nicht so lange her, da gab es diese Sektoren alle nicht. Also da gab es jetzt dieses Splitworking nicht, da gab es jetzt diese geringfügige Beschäftigung, jetzt in einem anderen Format und nicht in dem Ausmaß. Und wenn du jetzt sagst, naja, heute ist jetzt diese prekäre Beschäftigung, das bildet jetzt 25% des Arbeitsmarkts. dann hat es da ja eine Transformation dazu gegeben. Also ne, vorher und dann jetzt. Also das ist ja nicht so, dass der Unternehmer jetzt entdeckt, ach, guck mal, die Studenten. Ne, so, also, und die stehen dann so in der Landschaft rum und die beschäftigt man damit irgendwas. Also die 25% waren die vorher dann arbeitslos oder also. Wie ist diese, also ist das, würdest du sagen, das ist eine Transformation, die da passiert ist? Und was ist die Initiative dazu, dass das passiert ist? Also die Leute, die jetzt das nachfragen, sind es ja eindeutig nett. Ne? Also das würde ich jetzt mal nicht unterstellen, sondern die bringt man dann erst in eine Zwangslage und dann wollen sie dann dazugreifen.
Ja.
Ja? Also wie kommt das zustande? Und also wer ist jetzt wie der Motor dieser Entwicklung?
Also ich meine eigentlich, dass ich darauf schon eine Antwort gegeben habe mit meinen Ausführungen, aber wir können es ja noch mal ein bisschen hin und her wälzen. Der Motor dieser Bewegung ist das Interesse von Unternehmern, alle Möglichkeiten zur Anwendung zu bringen, die sie haben, um dieses allgemeine Prinzip der Lohnzahlung, von dem ich schon geredet habe, zur Anwendung zu bringen und mit Leben zu füllen. Also den Leuten möglichst wenig bezahlen für eine möglichst große Leistung, dazu käme ich später noch. Erstmal, weil es darum geht, wird das gemacht überall da, wo es geht und wo es Spielraum zur Verbesserung gibt, wird der aktiv ausgenutzt und aktiv gestiftet. Ich meine, eigentlich ist das schon die Antwort auf deine Frage. Aber jetzt gut, man kann natürlich sagen, das hat so seine Entwicklung gehabt. Dass zum Beispiel, dass Mütter, also dass Frauen und insbesondere Mütter sich nach solchen Verdienstgelegenheiten umschauen, das hat ja auch damit zu tun, dass das, was man früher mal einen Familienlohn genannt hat, dass das schon lange quasi von den Unternehmern ad acta gelegt worden ist, also ins Reich der verblassenden Träume gerückt worden ist, dass man sich überhaupt vorstellen kann, dass ein normaler Arbeitnehmerlohn für eine Vollzeitstelle, die der Mann bestreitet, dass die nicht bloß für ihn, sondern irgendwie auch noch für das kleine private Glück zu Hause reicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wann damit Schluss war, wahrscheinlich in den 50er oder 60er Jahren. Ist das endgültig abgelegt worden? Und so begründet die schlechte Bezahlung, weil sie dem gleichen Prinzip folgt, so begründet das Prinzip der Bezahlung in der Vollzeitarbeit bei Männern, so begründet das überhaupt den Bedarf, der dann, also der Bedarf von Frauen nach Ergänzung im Familieneinkommen, der dann wiederum von Unternehmern weitlich ausgenutzt wird, indem man ihm lauter Angebote macht.
Ja, ich denke, es ist so, dass jetzt tatsächlich also die regulären Arbeitsverhältnisse oder die traditionellen Arbeitsverhältnisse jetzt von der Bezahlung unter Druck gesetzt werden, dass es dann halt einfach nicht mehr reicht und dann jetzt dann irgendwer halt noch dazu verdienen muss. Also so ein Prozess. Ne? Also dass man jetzt einfach, dass man jetzt von oben auf die Gehälter drückt, wie auch immer, und danach, also da dann jetzt da der Bedarf entsteht.
Genau. Schau, mir kommt's.
Eins hinweisen, weil also, du hattest ja vorhin schon so angefangen, dass du gesagt hast, irgendwie heutzutage, man guckt in die Welt und man denkt, Klasse, das war vielleicht bei Marx oder was weiß ich wann, aber heute ist doch irgendwie Grund. Ganz unterschiedliche Gründe, und das war ja irgendwie schon der Versuch, wie ich ihn verstanden habe, mal irgendwie drauf zu sprechen zu kommen, gibt es da nicht eine Gemeinsamkeit? Ja? Gibt es nicht Gemeinsamkeiten in dem, was man jetzt in diesen sehr modernen Beschäftigungsformen entdeckt, was eigentlich so besonders gar nicht ist, jetzt am Interesse, das sie stiftet. Die Überlegung von dir jetzt, ne, wenn du sagst, ist das nicht eine Transformation? Ich verstehe das jetzt wiederum so. Eigentlich verschiebst du ja für meine Begriffe ein bisschen die Überlegung, ne, weil du sagst jetzt zu dem Ganzen, es ist ein Prozess, und fragst, was ist denn eigentlich der Grund für den Prozess? Also jetzt redet man eigentlich quasi über Bedingungen. Was ist eigentlich die Bedingung dafür, dass es jetzt auf einmal so viel prekäre Beschäftigung und so weiter gibt? Und auch in dem Fall würde ich sagen, ja, wenn ich nach den Bedingungen frage, dann ist die Antwort erstmal ziemlich bunt. Weil dann firmiert ja Frauenrechte, Hartz IV, Computer und das Internet. Das sind jetzt lauter Bedingungen für moderne Beschäftigungsformen, wo man am Handy mit Frauen in der Teilzeit und so weiter, ja, was anfängt. Sogar für die Frage, warum reicht eigentlich die Beschäftigung des Mannes nichts mehr. Das hat auch was damit zu tun, dass man die Arbeitsmannschaft einigermaßen erweitert hat. Ich will nur darauf raus, ja, wenn man nach den Bedingungen sucht, was ist eigentlich die Bedingung, auf der das fußt, der Grund für die Transformation? Dann ist die Antwort vielfältig. Aber was macht denn eigentlich aus den vielfältigen Bedingungen jetzt zielstrebig eine Niedriglohnsektion? Dann rede ich eigentlich über was anderes. Dann rede ich nicht über eine Vielzahl von Bedingungen, sondern dann rede ich über das Interesse, das mit diesen Bedingungen sehr machtvoll was anzufangen weiß. Und dann denke ich, ist man eigentlich wieder im Sinne des Vortrags unterwegs.
Ja, genau. Danke.
Darf ich mal fragen, ob die Schulzeit kommt? Weil ich verstehe, was da ist, wenn das eine Situation ist, dass ein der Alten ausreicht. Auch schon in den 60er Jahren, des Jahrhunderts, des Jahrtausends, wurden andere Hilfe gesucht, das war meistens Augen gemacht, um ein Lebensmittel zu haben. Dann gab es keine Zeit, selbst wenn man keine Kindergarten jetzt gab, auch in der Masse schlechter ausgebildet waren und sich trotzdem noch um Familie und Haushalt zu kümmern hatten, weil der zufällig notwendig war. Das ist jetzt roundabout 60 Jahre her. Dann gab es die Bewegung Kapofas, der das was sagt, kapazitätsorientierte Arbeitszeit. Da wurde das gleich schon mal versucht, hier drastisch die ganze Woche zur Verfügung zu stellen und wenn du angerufen bist, heute per Internet, wie anders, ja, dann hast du zu erscheinen, hast du in Bereitschaft zu sein, wenn nur für ein paar Stunden die Dauer. Auch das war alles schon da. Ich habe das Gefühl, es ist nur technisch modernisiert worden. Die Beschränkung, die nachliegenden Arbeitsfähigkeiten möglichst kleines Geld zu bekommen, ist weit über 50 Jahre und hat ihre verschiedenen Erscheinungsformen auch schon in der Vergangenheit gehabt.
Also wenn das jetzt so geklungen haben sollte, als wollte ich sagen, das Phänomen günstige Beschäftigung herbeizuführen, wäre Leute ein wenig unoffiziell zurück.
Aber es ist ganz eigentümlich, wie du das bis hierher verstanden hast, weil gut, wenn du am Schluss sagst, das ist alles gar nichts Neues, dann könnte ich sagen, du machst einen falschen Gegensatz auf. Weil es gibt ja etliche neue Sachen, aber es war ja gerade das Bemühen, mal darauf hinzuweisen, all das, was in den neuen bunten Kleidern da daherkommt, all diese neuen Beschäftigungsformen, die zeugen alle von einem Interesse und die zeugen alle von einem Prinzip. Das ist sowas von alt.
Ja.
Sondern man braucht ja deswegen gar nicht leugnen, dass es nicht ständig was Neues zu erklären gäbe, woran man sowas dann auch mal wieder entdecken muss. Weil die, ich weiß nicht, der Großteil der Menschheit, der steht nicht auf dem Standpunkt, das schlägt doch das blindeste Auge, wenn ich mir so ein, was weiß ich, wenn ich mir so einen Webdesigner angucke oder so einen smarten Menschen an seinem Handy, das ist ein Lohnarbeiter, der wird ausgebeutet, das ist ein Prolet, was denn sonst? So kenne ich die Welt eigentlich nicht. Die Prinzipien, auf die ich hinweisen wollte, die sind auf jeden Fall älter. Die sind sogar älter als das Internet. Die sind nicht bloß älter als diese App. Die sind auch älter als die Erfindung des 520-Euro-Jobs, mit dem der Staat ja nochmal unterstreicht, dass er an solchen Beschäftigungsverhältnissen auch ein sehr positives Interesse hat. Dann sage ich mal kurz was zu den Krankenschwestern und Pflegern. Sofern diese Menschen nicht ohnehin unmittelbar in einem kapitalistisch rechnenden Betrieb, Privatbetrieb, angestellt sind, sondern öffentlichen Arbeitgebern unterstehen, kann man natürlich sagen, die arbeiten doch gar nicht für den Gewinn, die produzieren ja auch gar keinen Gewinn, sondern die leisten doch einen notwendigen Dienst am Menschen. Eine Notwendigkeit, in die der Staat ein Einsehen hat und um die er sich deswegen als Arbeitgeber auf diesem Sektor und als Finanzier und Organisator von den entsprechenden Einrichtungen kümmert. Zur Wahrheit davon gehört allerdings auch, dass diese für notwendig erachteten Dienstleistungen am Menschen, dass die als Kostenfaktor kalkuliert sind, der den Haushalt von der Stadt oder vom Land oder vom Bund belastet. Und für die Menschen, die da angestellt sind und da so nah am Menschen arbeiten, bedeutet das, dass sie an ihrer Arbeit ein ziemlich analog gestricktes Verhältnis von dem Prinzip möglichst wenig Lohn bei möglichst viel Leistung durchzustehen haben, wie man es aus anderen Berufssparten mit kapitalistischen Arbeitgebern auch kennt. Wenn diese Kräfte dann darauf verweisen, wie wertvoll und unentbehrlich sie mit ihrer Arbeit sind, dann bestehen ihre Arbeitgeber immer sehr reflexartig und sehr schnell darauf, dass das ja alles sein mag, aber dass sie sich davon jedenfalls nichts kaufen können. Und die Gewerkschaften, die solche Argumente zu den ihren machen, die werden entsprechend zurechtgewiesen, wie wenig die Frage der Bezahlung eine Frage der Moral ist in dieser Welt. Und zugleich steckt in diesem Rumreiten auf Dienst am Menschen unentbehrlich, furchtbar wichtig und furchtbar viel Verantwortung. Da steckt meines Erachtens noch eine ziemlich gemeine Besonderheit von solchen Jobs drin. Also dass zum Beispiel die Tätigkeit einer Krankenschwester, muss man ja wirklich sagen, die ist wirklich unentbehrlich. Und im Zweifelsfall hängt Leben und Tod von Patienten in der Nacht im Krankenhaus oder sowas, hängt an der Frage, ob dieser Mensch, ob diese Frau in der Regel wieder, ob die ihren Job gut macht. Und das nutzen Arbeitgeber schamlos aus. Wenn solche Arbeitskräfte dann zugeballert werden mit Arbeitsschichten und mit quasi einem Volumen an Patienten, um die sie sich gleichzeitig zu kümmern haben. Wenn sie damit zugeballert werden, weil das eine Art und Weise ist, die Personalkosten zu senken, dann wird es quasi in den privaten, in den Verantwortungsbereich der privaten Moral dieser Arbeitskräfte übertragen, damit fertig zu werden und trotzdem alle Leistungen zu vollbringen, die von ihnen verlangt werden und die sie vor lauter Stress kaum noch wissen, wie sie das schaffen sollen. Also da werden die Leute in diesen Jobs, die werden quasi vor die moralisch unmögliche Alternative gestellt. Sie können den Dienst am Patienten ja nicht einfach einstellen oder verweigern oder schleifen lassen. Und die gruseligen Skandalmeldungen, von denen man dann auch immer wieder hört, die moralischen Abgründe von Todesengeln und Euthanasie in Krankenhäusern, das sind die gruseligen Ausnahmen, die diese Regel nur bestätigen, die ich gerade aufsagen will. Wenn solche Leute dann zum Beispiel plötzlich zwei statt einen Flur in der Nacht zu bedienen haben, dann sind sie selber ja mit dem quasi unmittelbar mit dem hilfsbedürftigen menschlichen Elend konfrontiert, an dem die Konsequenzen davon, wenn sie ihrer Dienstaufgabe nicht ordentlich nachkommen, sich quasi unmittelbar auf die fürchterlichste Art bemerkbar macht. Also wenn sie sich den Anweisungen nicht fügen und sich nicht jede Verschlechterung auch noch aus den Knochen leiern. Wenn sie krank sind, dann wissen sie auch gleich, das heißt, dann muss die Kollegin plötzlich statt zwei, drei von diesen Gängen übernehmen. Entsprechend ausnutzbar und erpressbar sind Leute, die in diesem Sektor arbeiten, und entsprechend mäßig fällt auch ihre Bezahlung aus. Ich will darauf hinweisen, nicht obwohl, sondern gerade weil sie diesen unentbehrlichen Dienst am Menschen leisten. Hätte ich noch einen ziemlich harten Cut im Angebot. Mein dritter und letzter Abschnitt von Blickpunkten auf die Arbeitswelt, der betrifft das Büro, die Arbeit im Büro. Da könnte ich jetzt auch noch ein bisschen drüber reden. Also endlich mal was Ordentliches, was nicht als prekär gilt. Jobs mit unbefristeter Anstellung, Vollzeit, Sozialversicherungspflicht und in etlichen Fällen sogar regelmäßigen Tarifrunden und regelmäßigen Lohnerhöhungen. Das ist eine Art von Jobs, Tätigkeiten im Büro, die sind in so einem modernen Land wie Deutschland sehr verbreitet. Und die Menschen, die da arbeiten, die nennen sich ja auch gar nicht Arbeiter, sondern Angestellte. Und das müssen sich auch Marxisten sagen lassen, wenn sie irgendwas von Lohnarbeit daherfaseln. Arbeiterklasse, ja, da rollt man mit den Augen, weil wer soll das überhaupt sein? Wer arbeitet denn heute noch körperlich in der großen Industrie? Wer kommt denn schon noch nach Hause mit Spielen an den Händen? Der moderne Arbeitnehmer von heute, der hat doch einen Laptop, an dem er arbeitet. Gut, der moderne deutsche Arbeitnehmer hat halt dann auch Rücken als Volkskrankheit. Aber okay. Die Tätigkeit selbst, die da modernerweise zu machen ist, die hat jedenfalls im Vergleich zu diesen eben genannten Sachen, die hat doch selber was angenehm Bequemes. Den Menschen im Büro stehen diverse technische Hilfsmittel zur Seite, Textverarbeitungsprogramme, Word und Excel, Anwendungen in der Cloud. Und diese Arbeitskräfte sind auch wahnsinnig produktiv im Vergleich zu früheren Zeiten, was die Effizienz der Erledigung von Aktenarbeit angeht. Und langweilig wird es auch so schnell nicht, weil es dann immer mal wieder die Einführung von neuen Programmen und neuen Updates gibt, wo man sich am lebenslangen Lernen beteiligen kann, wenn man sich damit befasst, diese Programme zu meistern. Und eins ist andererseits auch klar. Zum wirklichen Hilfsmittel wird die moderne Software dann doch immer wieder und ziemlich eindeutig gar nicht für die Bürokräfte, die an dieser Software arbeiten, sondern für die Belange des Dienstherrn. Es ist nicht bloß so, dass die individuelle Leistungserbringung sich mit diesen modernen Programmen recht umstandslos überwachen lässt. Es ist fast noch die harmlose Seite oder die nebensächliche Seite daran, sondern es geht überhaupt darum, die Momente von Eigenständigkeit, die in der Büro- und Aktenarbeit liegen, auch sowas wie Momente von gemütlichem Expertentum und Auskennertum, mit dem man es da teilweise zu tun hat, die ins Auge zu fassen als zu verdichtende Poren, als unzulässige Freiräume, potenzielle Arbeitslücken, die so in den Blick zu nehmen und mittels der digitalen Technik zu schließen. Und da trumpft die Bürosoftware, die moderne Software, dann wirklich so richtig auf. Da glänzt sie so richtig. Da wird der Inhalt der zu erledigenden Arbeit im Büro, sei es Tätigkeiten der Buchhaltung, sei es der verbindliche schriftliche Verkehr mit Kunden, Behörden, Konkurrenten oder das Fällen von lauter Entscheidungen irgendwie anhand von Aktenlagen in Versicherungsunternehmen und so weiter und so fort. Dieser Arbeitsinhalt wird durch das jeweils passende Stück Software, was auf solche Anforderungen und sogar bis hin zu auf solche Betriebe individuell zugeschnitten ist, wird durch diese Software zu einer Vorgabe gemacht an die Arbeitskräfte, die quasi in einem digitalisierten Prozess verobjektiviert vorliegt und die im Büro angestellte Fachkraft wird zum Lückenbüßer dieses Prozesses, der quasi digital vergegenständigt in der Software vorliegt, degradiert. Zum Beispiel, und wenn ihr euch da auskennt, dann rollt ihr vielleicht mit den Augen, weil das gar nicht der neueste Schrei ist, aber das ist mir jetzt mal egal. Nur ein Beispiel, dass man die Gegenstände, die in den Büros quasi Arbeitsgegenstand sind und Gegenstand von zu treffenden Entscheidungen sind, dass man die schon in dem Moment, wo sie quasi mit der Post im Unternehmen eingehen, erstmal digitalisiert und dann je nachdem, was gerade der Stand der Dokumentationspflichten ist, das Original sogar zerschreddert oder es noch irgendwo aufbewahren muss. Aber jedenfalls, dass man quasi alles, was vorne reingeht, erstmal digitalisiert und dann durchreicht durch das Unternehmensnetzwerk mit der entsprechenden Software sodass jeder Abteilung oder jeder Arbeitskraft quasi exakt die Frage als am besten sowas wie eine Ja-Nein-Entscheidung vorgelegt wird, die sie mit der jeweiligen Affäre überhaupt zu tun hat. Und im nächsten Schritt ist dasselbe Dokument schon weitergeflossen in die nächste Abteilung. Man muss noch nicht mal mehr die Zustimmung von irgendeinem Kollegen, der sich auskennt, oder vom Vorgesetzten einholen und deswegen sich kurz die Beine vertreten, sondern die Freigabe der Entscheidung, die erfolgt auch digital und liegt schon vor, wenn der Mensch mit seinem Entscheidungsprozess mal fertig ist. Und dann kann er gleich zur nächsten Aufgabe übergehen und weitermachen. Dazu ein Zitat, und zwar von der Hans-Böckler-Stiftung. Das ist die Stiftung der Gewerkschaft. Und die kennen sich mit der Frage, wie geht es in der deutschen Arbeitswelt eigentlich zu? Die kennen sich damit aus. Und alles, was die sagen, ist empirisch wasserdicht belegt. Also ich zitiere diese Stiftung. Digitale Workflows und Prozesse bestimmen den Arbeitsablauf, geben die einzelnen Arbeitsschritte oftmals minutiös vor und strukturieren die Arbeitsteilung und die Zusammenarbeit mit Kollegen entlang der Wertschöpfungskette. Der digitale Arbeitsgegenstand fließt so von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt wie an einem digitalen Fließband. Und dass denen dieses Bild vom digitalen Fließband eingefallen ist, das ist sehr passend. Also der Vergleich zum wirklichen Fließband aus der Fabrik, der kommt nicht von ungefähr. Weil diese Digitalisierung mit Software, die Digitalisierung des Büros, die holt an der Aktenarbeit, an der geistigen Arbeit im Büro das nach, was bei der Industriearbeit in den Fabriken längst vollzogen ist. Nämlich die technische Sicherstellung, dass in jeder Arbeitsminute die maximale Arbeitsleistung abgerufen wird. Es ist auch bei den Bürotätigkeiten so. Deren Effektivierung bedeutet ein verbessertes Verhältnis zwischen den dort anfallenden Arbeitskosten, also zwischen den Lohnkosten, und den Geldüberschüssen, für die sämtliche Arbeit im Betrieb eingerichtet wird. Also was das angeht, verhält es sich mit der Aktenarbeit, mit der Buchhaltung und so weiter auch nicht anders als mit den Tätigkeiten am echten Fließband. Von daher ist auch klar, dass dieser technische Fortschritt mit einer Erleichterung der Arbeit für die Angestellten nichts zu tun hat. Die Unternehmer effektivieren ja die Arbeit überhaupt nur deswegen und dafür, nicht, dass sie die Arbeit angenehmer gestalten, sondern dass sie sich die finanzielle Last der Bezahlung von Arbeit vom Hals schaffen, dort, wo das geht. Und deswegen ist es erstens eine schöne Wirkung der Digitalisierung, dass wenn durch die Einführung von solcher Technik Arbeitskräfte überflüssig gemacht werden können und man sie entlassen kann, man also ihnen ihren Lebensunterhalt wegnehmen kann, dann ist das ein guter Effekt. Und zweitens auf der anderen Seite, von den Arbeiten, die sich weiterhin lohnen, weil sie technisch so effektiv gemacht sind, von der kann es dann auf der anderen Seite zugleich kaum genug geben. Und das heißt dann entsprechend für diejenigen, die das Glück haben, dass sie ihre Arbeit vorerst behalten dürfen, dass die Effektivierung ihrer Tätigkeiten nicht dazu führt, dass Sie jetzt früher als vorher nach Hause gehen könnten oder so. Weil Sie haben ja in den 5 Stunden viel mehr geschafft als früher. Sondern im Gegenteil. Das wisst ihr auch alle, in den Büros gehören Überstunden zum guten Ton. Die gehören dazu und die können in der Regel auch nicht abgelehnt werden, wenn man nicht negativ auffallen will. Die anderen bleiben ja auch mal länger, wenn es sein muss, oder? So. Dann haben die modernen Büroangestellten, die haben dann einiges zu tun, alle Hände voll damit zu tun, dass sie auf der einen Seite diesen sich beständig verschärfenden Leistungsanforderungen gerecht werden. Und auf der anderen Seite ihr restliches Leben auch noch im Griff behalten. Und es ist auch kein Zufall, dass so Zeug wie Yogakurse in der Mittagspause oder sowas, dass das so beliebt ist und so boomt. Also diese schöne Kombination aus Entspannung, Self-Awareness und quasi Lebensqualität und was ganz Biedem wie einer Rückenschule, dass das alles in dieser Praxis zusammenfällt. Das ist kein Zufall. Und, um mal wieder zu einer etwas besseren Nachricht zu kommen, lustigerweise ist das ja gar nicht alles, was es zur Digitalisierung zu sagen gibt, sondern die Digitalisierung selber, die bietet dann auch gleich wieder den passenden Ausweg aus diesen modernen Drangsalen dieser Angestellten. Also aus diesen ziemlich spezifischen und dabei doch sehr stereotypen Problemen, über die ich jetzt geredet habe. Die Perspektive des Auswegs heißt Homeoffice. Ja, auch sowas hat die Digitalisierung und hat der technische Fortschritt hervorgebracht. Sowas geht heutzutage glatt. Spätestens in der Corona-Pandemie haben wir das auch alle kennengelernt. Und das ist erstmal die schöne Errungenschaft, man kann seine Arbeit ja auch mit nach Hause nehmen. Man kann seine Arbeit ja auch im eigenen Reich der privaten Freiheitssphäre erledigen. Ein Vorteil davon ist, wie man jetzt gerade eben auch nochmal gemerkt hat beim Verkehr in den innerdeutschen Großstädten, ein Vorteil davon ist, dass die Arbeitswege wegfallen, was ja je nachdem, wo man wohnt und gerade dann, wenn man etwas günstiger wohnen will, wohnt man ja oft weiter draußen, was manchmal schon für sich genommen einen ziemlich happigen Anteil des wachen Tages in Anspruch nimmt, dass man zur Arbeit hinfahren muss und abends wieder zurück. Und das ist eine zeitliche Belastung, die ist notwendig für die Arbeit, aber es ist ja gar keine Arbeitszeit, jedenfalls keine Arbeitszeit für den Unternehmer und deswegen wird sie gerechterweise auch nicht bezahlt. Also das fällt dann schon mal weg. Außerdem kann man dann seine Arbeitszeit ganz geschickt drumherum planen, um allerhand Notwendigkeiten, die man ansonsten als Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft so hat. Also zum Beispiel kann man die Arbeit so legen, dass sie zu den Öffnungs- und Verschlusszeiten der örtlichen Kita passt. Das ist es dann, was man Arbeitszeitsouveränität nennt. Und diese Arbeitszeitsouveränität, die besteht eigentlich einfach darin, dass es mit diesen Mitteln der Digitalisierung, dass es glatt geht, dass man sich als Mensch um alles gleichzeitig kümmert. Was ist denn mit der anderen Seite? Was haben denn die das Homeoffice anbieten, davon? Die sparen nicht bloß Kosten für Büroräume und Büroflächen, die sie ansonsten aufzubringen hätten. Sondern vor allem ist das für die Unternehmen die Möglichkeit, den Zugriff auf die Arbeitszeit ihrer Angestellten auszuweiten. Und zwar auszuweiten über das hinaus, was sich ansonsten irgendwie auch als Sachnotwendigkeit dann mal eingestellt hat, wenn der Mensch irgendwann nicht mehr an seinem Arbeitsplatz ist, in etlichen Berufen jedenfalls, dann ist die Arbeit für den Tag dann auch rum. Diese Grenze, die wird zum, vielleicht nicht gleich zum Verschwinden, aber wenigstens zum Verschwimmen gebracht. Durch diese Homeoffice-Angebote, und das ist der Vorteil, den Arbeitgeber von dieser Errungenschaft haben. Die Beispiele dafür, wie es zugeht, wenn man im Homeoffice arbeitet und dann doch noch abends im Call annimmt, das überlasse ich euch, da kann jeder an das denken, also da fällt bestimmt jedem was ein. Ich zitiere lieber nochmal die Hans-Böckler-Stiftung. Die benennt nämlich meiner Ansicht nach ganz nett den wirklichen Gehalt von der sogenannten Arbeitszeitsouveränität. Ich zitiere: Ständige Erreichbarkeit, unbezahlte Arbeit und überlange Wochenarbeitszeiten, Arbeitsverdichtung sowie Termin- und Leistungsdruck. Das ist das neue Normal der Arbeitswelt. Es ist also nicht übermäßig schwer zu bemerken, welcher Geist auch in der Welt der geistigen Tätigkeiten herrscht. Das Prinzip von Lohnarbeit lautet dort wie überall: so viel Leistung für das Unternehmen in so wenig bezahlter Arbeitszeit wie möglich. Und wenn die Leistungsanforderungen oder die Arbeitszeit irgendwie ausgedehnt werden können, dann wird das gemacht.
Ich habe mal eine Frage. Also ich kenne es aus mit der Büroarbeit, also was du jetzt gesagt hast, ich kenne also nur Jobcenter, Ausländerbehörde und Familienkasse, und da findet diese Digitalisierung eigentlich nicht statt. Das ist alles nur Papier.
Da findet sie nicht statt.
Ach. Nee, wirklich nicht. Also es ist gerade eine Problematik, dass er alles kopiert und die Bescheide und so weiter und so weiter. Ich weiß ja nicht, inwiefern das untypisch ist oder weil du eben das so allgemein sagtest, Arbeit im Büro. Das hat mich gewundert.
Digitalisierungsdefizit. Also verhandelt wird es öffentlich in der Digitalisierungsdefizit der deutschen Behörden.
Nein, wenn man gesagt hat, Arbeit im Büro ist digitalisiert, und da habe ich also, wenn ich nur einen Bereich, würde eigentlich nicht stattfinden.
Was mich aber immer aufregt, dass es nicht so stattfindet und alle das als Anspruch haben, dass es möglichst schnell passieren soll. Ja, aber das sagen doch nur noch mal, dass alle scharf darauf sind. Genau den Nutzen einzufahren, der eben beschrieben wurde.
Nein, das beschreibe ich ja nicht. Ich wollte nur wissen, welches Ausmaß, also welche Bereiche sind dann jetzt in dieser Art und Weise organisiert in den Büros, welche Anteile nicht oder noch nicht. Also dass es in diese Richtung gehen soll, das ist mir schon klar.
Nur kannst du dir sicher sein, auch in den Bereichen, wo noch keine Digitalisierung stattfindet, gelten die genannten Prinzipien genauso.
Wird da noch mit Karteikarten gearbeitet? Oder wie sieht
das aus? Papier.
Mit Papieren, ja.
Ja. Mit Bescheiden und Vorlagen, Formulare und Briefe und Anfragen.
Was man daran erkennen kann, ist, dass der Ärger der Arbeitgeber, beziehungsweise manchmal ist es auch der Steuerzahler und so weiter, dass Möglichkeiten, die es gibt, nicht benutzt werden, um diese Arbeit zu verbilligen und die Arbeit zu verdichten und die Arbeitskosten zu senken und so weiter. Das sieht man ja daran, wie da drüber geredet wird.
muss gestehen, dass mir zu der Anmerkung irgendwie nicht so einfällt. Wundern tut es mich schon ein bisschen. Ich habe gestern diesen Vortrag in Marburg gehalten, vorgestern. Da saß jemand im Publikum, der dann sich auch gleich dazu bekannt hat, dass er die deutschen Behörden sehr gut von innen kennt, weil er da arbeitet. Und der hat genau das Gegenteil erzählt. Aber wie dem auch sei, wenn die verspätete Einführung von solchen Techniken an etlichen Stellen bemängelt wird, dann wäre ja auch da einfach mal die Frage, welchen Nutzen versprechen solche modernen technischen Mittel eigentlich und für welchen Zweck? Ich finde, das Eigentümliche an dem Stichwort Fachkräftemangel ist, dass wenn man nur dieses Stichwort hört, dass man erstmal gar nicht genau weiß, woran man da eigentlich denken muss oder soll, weil es nämlich meiner Auffassung nach wirklich so ist, es gibt quasi keine Phase in der Konjunktur und es gibt quasi keine Branche, bei der Arbeitgeber nicht dieses Argument auf Lager hätten, dass sie gemessen an dem, was sie gerne hätten, einen wahnsinnigen Fachkräftemangel zu beklagen haben. Auffällig ist dann zum Beispiel, also es mag schon so sein, dass es in manchen Abteilungen wirklich so zugeht, und auch das bestätigt ja das Prinzip, was ich genannt habe, wenn Arbeitgeber wirklich Stellen besetzen wollen und Probleme haben, da überhaupt jemanden zu finden, dann bieten sie auch mal mehr Geld. Das mag es durchaus geben. Interessant ist nur, gleichzeitig hört man zum Beispiel, also jetzt nur mal als Beispiel aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe, was so ungefähr die unterste Schublade an Bezahlung ist, was es in Deutschland überhaupt gibt, die beklagen einen Fachkräftemangel. Und der geht damit einher oder der besteht darin, dass sie zu dem Preis, den sie für ihre Arbeitsgelegenheiten ausloten, den sie anbieten, sagen, da stehen die Leute glatt nicht Schlange. Also da hat Fachkräftemangel in dem Fall diese Bedeutung. Wir hätten eigentlich den Antrag an den Staat, dass der mal Regularien ändert, auf welche ausländischen Arbeitskräfte, die wir mit irgendwas abspeisen können, wir eigentlich gern noch Zugriff hätten. Also das ist so eine Abteilung, wo die Klage nach Fachkräftemangel gar nicht damit einhergeht, dass da jetzt plötzlich super Löhne bezahlt werden, wegen, oh Gott, Fachkräftemangel, dann muss man ja was bieten. Sondern da ist das Gegenteil der Fall. Da ist der Bedarf, der besteht überhaupt darin, dass man billige Leute findet, und zwar immer so viele, wie man sie in der jeweiligen Konjunkturphase gerade brauchen kann. Ganz ähnlich ist es bei der Post, bei diesen DHL-Boten. Da gibt es auch einen riesen Fachkräftemangel, und das ist auch so eine Kellerabteilung des deutschen Arbeitsmarktes.
Yeah.
Ja, wie gesagt, dieses Stichwort, ich denke mir das ja nicht aus, dass dieses Stichwort im Hotel- und Gaststättengewerbe gilt und dass dieses Stichwort bei Paketboten gilt. Auch das wird dann Fachkräftemangel genannt. Da geht es nicht um qualifizierte Arbeit, sondern da geht es erstmal da geht's um billige Arbeit. Nach der gibt es eine unheimliche Nachfrage. Ja, und das bei der Gastronomie ist es das Gleiche. Da haben sie die wegen Corona natürlich alle rausgeschmissen und jetzt haben sie einen unglaublichen Fachkräftemangel. Redaktion des Gegenstandpunkt hat aus diesem Grund den Fachkräftemangel mal zum Unwort des Jahres erklärt. Da wird, also das ist ein Artikel, ich erinnere mich jetzt nicht, in welcher Ausgabe der ist, aber vielleicht, wenn es wen interessiert, kann man das vielleicht am Büchertisch noch rauskriegen. Also Fachkräftemangel ist das Unwort des Jahres, weil es genau dieser quasi total begriffslose, aber sehr zielstrebige, dieses zielstrebige Wort dafür ist, dass Unternehmer sehr anspruchsvoll sind in der Frage, was bemängeln sie eigentlich, wenn ihnen was nicht zur Verfügung steht. Und da ist quasi die große Linie, die große Gemeinsamkeit, weil Fachkräftemangel sagen sie zu allem Möglichen, aber die große Gemeinsamkeit ist, Arbeitskräfte haben uns immer dann sofort in dem Maße und zu dem Preis, den wir zahlen wollen, zur Verfügung zu stehen. Das ist der Anspruch, der sich in dieses Wort kleidet und den Eindruck erweckt, als gäbe es irgendein Missverhältnis zwischen, ausgerechnet im Kapitalismus, zwischen zu erledigender nützlicher Arbeit und der Frage, wer kann sie eigentlich machen. Dass da irgendwie ein ganzes Geld- und Gewinnverhältnis dazwischen steht, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen.
Ich dachte aber auch, es ist doch in einer Bundesrepublik, die sich als Industrienation auf dem Weltmarkt hervortut, in allen Bereichen, Spitzenleistung, technologisch und sonst wie, dass da ein ständiger Bedarf ist an Leuten, auch in den oberen Abteilungen, also IT und Fachkräfte, die guten deutschen Beine, Werkzeugmaschinen sowas herstellen, da ist doch eigentlich wirklich ein Bedarf an hochqualifizierten Leuten vorhanden in der Nation, wo ich mir vorstellen kann, dass sie einfach Schwierigkeiten haben, den wirklich nach dem Bedarf, den sie als Konkurrenzleistung wieder erfordern. Das war über die letzten Jahre, so habe ich nicht beschwert in den letzten Jahren. Wenn dann die deutschen Konzerne gegen China, USA und sonst was anstehen, braucht man halt die entsprechenden Leute, die da alles verloren haben. Ich Höchstleistung bringen, muss ich das einfallen lassen, in den IT oder in der Maschinenindustrie entsprechend qualifiziert sind. Das sind halt Qualifikationen, da lag ich an die Leute, muss man sagen. Da habe ich ständig einen Abschied gemacht.
Das mag ja sein.
Aber früher haben Sie die Leute ausgebildet. Ja, jetzt scheuen Sie die Kosten der Ausbildung, weil die Mehrzeit ist ein guter Teil. Was daran liegt, weil Sie die Kosten scheuen, die Leute auszubilden, die in dieser Zeit nicht besonders produktiv arbeiten.
Also das ist so ein Fall, das mag schon sein, ja, das wird es geben, was du schilderst, das mag schon sein, aber jetzt, wenn du das mal auf die Beiträge von davor beziehst, da merkt man doch, wie gesagt, was weiß man eigentlich, wenn man das Wort Fachkräftemangel vernommen hat? Eigentlich weiß man nur eins, nämlich, jetzt stellt sich gerade ein Arbeitgeber oder ein Kapitalist auf und verlangt was. Dass darunter glatt auch sowas fällt, wie es gibt irgendeinen Bereich, wo Experten, was weiß ich, früher gab es nicht genug Computer in der und dann war irgendwann alles voll mit ihnen, aber das mag es ja geben, dass in irgendeinem Bereich qualifizierte Leute gebraucht werden und von denen findet man nicht genug und dann, was macht man dann? Vielleicht bietet man dann bessere Konditionen an. Auf jeden Fall stellt man an die Politik die Forderung, die soll sich mal darum kümmern, dass das beigeschafft wird. Entweder indem sie Ausbildungsinitiativen macht oder indem sie sich mal nicht so hat und die Arbeitskräfte halt von da aus der Welt holt, wo es sie gibt. Und das fällt quasi in dem Stichwort Fachkräftemangel unterschiedslos zusammen mit einem Bedarf, der je nachdem, wer dieses Stichwort gerade loslässt, in völlig anderen Qualitäten dieser Arbeit besteht. Zum Beispiel in der Frage, das kann doch nicht wahr sein, dass die Leute, die wir neulich entlassen haben, dass die uns nicht an dem Tag, wo wir sie brauchen können, zum Beispiel in der Weihnachtszeit bei den Paketen, dass die nicht Schlange stehen bei uns. Und ich will bloß auf das Spektrum von Anforderungen hinweisen, was sich alles quasi auf dieses Schlagwort berufen kann. Sodass ich gedacht habe, man muss dazu eigentlich sagen, das Einzige, was man weiß, wenn man das gehört hat, ist, dass sich jetzt ein Unternehmer selbstbewusst hinstellt und was fordert. Von den Leuten, vom Staat, so.
Ja, und jetzt, wo es in aller Munde ist, hat man ja auch nicht gehört, dass deswegen die Löhne explodieren, weil diese wenigen Fachkräfte irgendwie angestellt sind.
Ich wäre jetzt von meiner Seite im Großen und Ganzen eigentlich durch mit dem, was ich heute Abend so erzählen wollte. Und dass das kein erschöpfendes Bild ist, das ist mir schon klar. Also es gibt noch andere Stufen in der Lohnhierarchie, es gibt noch andere Branchen in der Arbeitswelt, es gibt auch noch andere Formen der Beschäftigung und ich sag mal so perspektivisch oder angebotsmäßig, all das ist Zeug, also was weiß ich, Leiharbeit, Leih- und Zeitarbeit im Unterschied zu der Stammbelegschaft. die Arbeit in Fabriken, die es ja auch noch gibt, von Leuten, die echt körperlich arbeiten und am Band Autos montieren und so weiter. Das sind alles Sachen, über die könnte man auch noch reden und könnte man vielleicht auch in einer ähnlichen Hinsicht reden, wie ich es jetzt für diese drei Abteilungen angeboten habe. Und ich würde dafür jetzt aber einfach mal auf unsere Zeitschrift verweisen. Es gibt nämlich einen Artikel, der heißt, wer hätte das gedacht, der heißt so wie der Vortrag heute Abend, Anmerkungen zur Lage der arbeitenden Klasse in Deutschland. Und der ist erschienen in der Ausgabe 2.23, also das ist nicht die aktuelle Ausgabe, sondern die eins davor. Und da werden noch einige Abteilungen mehr, so das, was ich eben so benannt habe, durchgegangen in dem Sinne. Und diesen Artikel möchte ich euch empfehlen, wenn ihr da weiter schmökern wollt. Und außerdem ist es ohnehin so, dass der Gegenstandpunkt sich immer wieder oder fortlaufend darum bemüht, die Fortschritte in der deutschen Arbeitswelt zu erfassen und zu kommentieren. Und da kommt auch die Gewerkschaft, die deutsche Gewerkschaft, nicht zu kurz, die jetzt heute Abend vielleicht sehr kurz gekommen ist. Und ja, ansonsten will ich nochmal auf dieses Angebot von der Gruppe Farbe Rot verweisen. Wann hattest du gesagt, geht's?
Gibt's nächste das? Woche Donnerstag, 19 Uhr im Studierendenhaus in Hoffenheim. Steht dann auch ab morgen auf unserer Webseite und man kriegt auch eine E-Mail, wenn man möchte.
Also da kann man weiter diskutieren und dann da könnt ihr euch dann, also erstens kann man natürlich, nehme ich mal an, Fragen zu all dem stellen, was jetzt heute Thema war und darüber weiter streiten. Aber das andere ist, die ganze Abteilung, der Staat als Sozialstaat, der, also und nicht bloß die Gewerkschaft, sondern auch der Staat in seiner Gestalt als Sozialstaat, hat dieses ganze Lohnarbeitsverhältnis, über das ich jetzt heute Abend gesprochen habe, von A bis Z mit seinen Regularien umstellt. Und die Frage, was davon, also von den Korrekturen, die da angebracht werden, was davon eigentlich zu halten ist, das ist ein Thema für sich und ich denke auch eins, was sich lohnt. Was gibt es noch, worüber ihr diskutieren oder rückfragen wollt?
Ja, was jetzt gar nicht aufgetaucht wird, was ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, geht ja um die Lage der Arbeiterklasse und da hast du ja selber schon gesagt, das ist irgendwie ein völlig antiquierter Begriff, das haben wir hier nicht mehr. Ne? Das ist ja also das ist ja jetzt in sich auch nochmal so eine Isolations- und Vereinzelungsstrategie, die dem allen übergeordnet ist. Also dass man jetzt dann. Also jetzt die Natur des Beschäftigungsverhältnisses, also die technischen Umstände, dass das jetzt jeder dann an seinem Handy zu Hause macht, ne, dann wird das ja so unmittelbar nicht deutlich. Ne, und die Leute begreifen das ja als im Gegenteil ja völlig verrückterweise als Freiheit. Ne, so, und sind jetzt zunehmend. Ja, das ist halt die Frage, sind halt jetzt technisch nicht in der Lage, sich zu organisieren, weil sie einfach nicht wissen, mit wem. Ne? So. Also da löst sich ja dieser Klassenbegriff, löst sich da jetzt praktisch auf?
Fragst du mich?
Ja, ja.
Also praktisch aufgelöst ist er gar nicht, sondern es kam mir gerade darauf an, gerade an den Stellen, wo es vermeintlich oder wo es am wenigsten danach aussieht, ist es Arbeiterklasse, womit man es zu tun hat. Arbeiterklasse in der Hinsicht, diese Leute leben, die leben richtig dafür und davon, dass sie als quasi wandelnde Lohnkostenfaktoren ihren Lebensunterhalt bestreiten und sich nützlich machen für das Kapital. Und diese Arbeiterklasse ist sehr bunt und die umfasst all das, worüber ich jetzt heute Abend gesprochen habe und noch vieles mehr an Erscheinungsformen. Also insofern praktisch löst sich da gar nichts auf. Wenn du in der Hinsicht fragst, aber die Leute begreifen sich doch nicht so oder es sieht doch so wenig davon danach aus, dann dazu kann ich erstmal nur sagen, ich habe mein Gegengift gegen diesen Eindruck jetzt eigentlich heute schon verschossen. Also ich will gar nicht getrennt davon darüber reden, warum sehen die Leute das nicht oder warum können sie es nicht so sehen, sondern ich habe einfach mein Angebot lautet, legen wir uns mal Rechenschaft darüber ab, was eigentlich wirklich die Prinzipien sind, die hinter diesen modernen Erscheinungsformen der Arbeit, auch und gerade in ihren prekären Abteilungen, welche Prinzipien dahinter eigentlich stecken. Das ist mein Beitrag zum Klassenbewusstsein.
Was würde das auch heißen, löst sich das nicht auf, weil dass man es mit einer Klasse zu tun hat, weil, und das kam ja jetzt zuletzt in diesem Spruch vom Fachkräftemangel irgendwie mal in die Diskussion, ne? Man es tatsächlich damit zu tun hat, dass es eine Klasse, also eine ganze große Abteilung Bevölkerung gibt, die lebt für den Dienst an einem Interesse, das ihnen nicht gut bekommt. Die lebt für den Dienst an der Bereicherung, an der exklusiven Bereicherung einer anderen Klasse. Dafür und davon leben die. Dass man dafür einen Kollektivismus braucht, um sich zu wehren, schon allein um überhaupt einen Lohn zu erstreiten, von dem man leben kann. Abschaffen oder sowas gar nicht zu reden. Ja. Das war ja schon immer so, dass immer wenn es diese Einsicht gegeben hat, dann ist das auf die Gegenwehr gestoßen, der Gegenseite, die schon auch gemerkt hat, dass das für sie überhaupt nicht in den Kram passt. Also dass man sich für den Kollektivismus durchaus auch schlagen muss, ja, als Arbeiterklasse. Das war ja von Anfang an so. Wenn man es jetzt damit zu tun hat, es gibt Beschäftigungsformen, da hat eigentlich das Kapital einen Erfolg verzeichnet, den hätten sie sich vielleicht früher wirklich nicht erträumen lassen. Also man hat dieses Kollektiv, also das Proletariat, ja, überhaupt nicht von dem Dienst befreit, sondern umgekehrt. Man hat es in Abteilungen der Arbeitslandschaft wirklich aufgelöst in eine Mannschaft, die ist als Kollektiv gar nicht mehr präsent, sondern die ist wirklich so vereinzelt, wie sie die Gegenseite gerne haben will, nämlich sich zum Mittelmann. Ja? Also man kann sagen, ja, in manchen Abteilungen kennt man noch nicht mal mehr seine Kollegen. Man kann sagen, in beiden Abteilungen kennen die vielleicht ihre Kollegen, aber sich als Klasse kennen sie nicht. Aber die Stellenbeschreibung für das, wofür sie da sind, ändert das überhaupt nicht.
gut. Sollen wir es dabei fürs erste Mal belassen? Dann also, wie gesagt, das Angebot zum Weiterdiskutieren besteht, die Angebote am Büchertisch bestehen und vielleicht gehen wir ja jetzt auch noch in irgendeine Kneipe ein Bier trinken. Ich habe jedenfalls Durst.